SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, schönen guten Tag. In dieser Sendung geht es unter anderem um einige Personalien. AfD-Chef Meuthen will nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren. Die CDU versucht, sich darüber klar zu werden, wie die Parteispitze neu besetzt werden soll. Und Österreich bekommt einen neuen Bundeskanzler. Außerdem SPD, Grüne und FDP wollen heute bis in den Abend hinein sondieren. Wir beleuchten die Knackpunkte und wir berichten natürlich auch über die Preisträger des Wirtschaftsnobelpreises, die gerade eben benannt wurden. Zu unserem ersten Thema: Nach ihrer historischen Wahlniederlage bei der Bundestagswahl versucht die CDU wieder Tritt zu fassen. Noch Parteichef und Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat angekündigt, dass er sein Amt zur Verfügung stellen wird. Ob es damit getan ist, ob nur der Parteichef oder die Chefin neu bestimmt wird oder noch mehr Spitzenpersonal fällig ist, ist Teil der derzeitigen Diskussion. Ebenso wie beispielsweise die Frage, wird der Parteivorsitzende bei einem Parteitag neu bestimmt oder wie auch schon bei der SPD mittels Basisvotum. Darum geht es heute in diversen Sitzungen bei der CDU. Armin Laschet hat sich zunächst mit seinem engsten Führungskreis getroffen. Seit 11 Uhr tagt der Parteivorstand. Unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt beobachtet die CDU-Sitzungen für uns. Herr Schmidt, kann man denn davon ausgehen, dass die Spitzengremien heute ein für alle Mal klären, wie es jetzt weitergeht bei der CDU?
Das wäre schön, das würden sich, glaube ich, viele wünschen, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt, denn es sind zu viele offene Baustellen und auch zu viele, die da mitreden wollen. Was jetzt momentan passiert, ist auch innerhalb der Union unerhörter Vorgang. Man will wirklich vieles auf den Tisch bringen und auch grundsätzlich werden. Armin Laschet hat ja mit dieser etwas verwirrenden Rede vom Donnerstagabend auch nicht für Klärung gesorgt. Das heißt, im Moment muss man viele Dinge klären. Was ist die Rolle der CSU? Wird es nach wie vor bei einer Union bleiben? Selbst so grundsätzliche Dinge stehen zur Diskussion. Man kann sich ja auch nach so und so vielen Jahren vorstellen, dass die CDU sich mal überlegt, sich von dieser Entschuldigung dauerstänkernden CSU und ihrem Vorsitzenden mal zu trennen. Auch das wäre denkbar. Aber bevor das klar ist, muss erstmal sichergestellt werden, wann ein Parteitag die Spitze der Partei neu sortiert und wer da möglicherweise personell im Gespräch für ist. Und was die Rolle des Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus betrifft. Orientierung, was das betrifft, könnte der Deutschlandtag der Jungen Union am kommenden Wochenende in Münster bieten. Da werden von Freitagabend bis Sonntagmittag die führenden Köpfe alle auflaufen. Da muss man sehr genau hinhören, was da besprochen wird.
Noch Parteichef Armin Laschet will den Übergang hin zu einer neuen Führung moderieren. Hat er denn überhaupt noch genug Autorität?
Aus meiner Sicht ist seine Autorität erneut geschwunden mit dieser Ansprache vom Donnerstagabend. Ich würde die Frage momentan so gerade eben noch bejahen, aber auch nur deshalb, weil alle eines wissen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es doch noch zu einer Regierungsbeteiligung der Union im Bund käme, also Ampelgespräche scheitern, braucht man tatsächlich noch jemand, der überhaupt zur Wahl stand. Und das war nun mal Laschet. Also auch diese Töne, die da sagen, Markus Söder als CSU-Chef könne da möglicherweise sich zum Kanzler einer Jamaika-Koalition wählen lassen, was ich sehr unwahrscheinlich finde, würden da an der Stelle auch nicht zum Zuge kommen. Das heißt, auch da muss man gucken, wer den Übergang moderiert. Eine Figur, die da erneut im Gespräch gewesen ist, war erneut Ralf Brinkhaus, weil er innerhalb der CDU und CSU einfach eine der, als Unionsfraktionschef im Bundestag, eine der Figuren ist, die parteiübergreifend eine Konsensfigur ist. Davon gibt es zurzeit nur noch sehr wenige.
Es ist viel die Rede von Generationswechsel in der CDU. Die Jüngeren sollen ran, gleichzeitig taucht auch immer wieder der Name Friedrich Merz als Hoffnungsträger auf. Jens Spahn ist zwar jünger, gehört aber auch eher schon zur alten Garde, ebenso wie Norbert Röttgen. Sie haben den Deutschlandtag der Jungen Union angesprochen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass in der CDU der Generationswechsel gelingt?
Die Zeichen dafür stehen nicht gut, denn der Union fehlt viel, was die anderen Parteien zurzeit schon haben und schon vorzeigen können. Denn man sieht, die SPD-Fraktion ist sehr stark geworden, 206 Abgeordnete hier in Berlin. Ein Viertel davon sind Jusos. Die 196, die die Union dem entgegensetzen kann, sind nicht jung und sehr männlich. Also dieser Mangel, dass man jünger, weiblicher, diverser werden will, was ja auch ein Fortschritt ist, der fehlt der Union. Nun kann man ja argumentieren, dass die Wählerschaft das nicht unbedingt verlangt und schätzt, aber das Signal, Signal, was davon ausgeht, ist doch schon erheblich. Und an der Stelle haben natürlich Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem Rückzug von ihren Bundestagsmandaten schon ein Zeichen gesetzt. Es wäre mal interessant zu hören, was das für eine Art Druck ausübt auf Friedrich Merz. Aber nochmal die Rednerliste auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Das sind 7 mittelalte weiße Männer, fast alle aus Nordrhein-Westfalen. Da ist wenig Diversität drin und wenig, was nach Generationswechsel auch nur aussieht.
Spielt das Verhältnis zur CSU in der CDU bei diesem Findungsprozess der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden, einer neuen Parteivorsitzenden momentan eine Rolle, nach dem Motto, wir brauchen jemand Standfestes, der sich gegenüber Markus Söder durchsetzen kann?
Ja, auf jeden Fall. An der Stelle wird auch interessant zu hören, wie Volker Bouffier und Wolfgang Schäuble, die beiden, ich sag mal, CDU-Granden, die so ein bisschen Armin Laschet durchgesetzt haben, auch gegen Widerstand, was ihnen sehr viel Groll eingebracht hat, gerade im Osten, wo Leute sagen, ihr habt uns den falschen Kandidaten beschert, lasst uns lieber Söder oder sogar Friedrich Merz auf den Schild heben, das könnte ihnen noch um die Ohren fliegen. Also dieser Findungsprozess ist tatsächlich eine Neusortierung zwischen diesen beiden Schwesterparteien. Da kommt viel auf den Tisch. Vielleicht passiert ja sogar mal, dass nicht die kleinere CSU mit der Aufgabe der Unionsfraktion im Bund droht, sondern umgekehrt. Das wäre eine interessante Konstellation, denn von den 196 Leuten, die in der Fraktion der Union im Bund sitzen, sind 46 aus Bayern. Das ist also fast ein Viertel. Wenn es da eine erneute Abspaltung gäbe, könnte man auch neu nachdenken über mögliche Koalitionen ohne die CSU.
Die CDU auf dem Weg zu einer neuen Führungsspitze, Informationen von Alfred Schmidt aus dem SWR-Hauptstadtstudio. Während die Union, CDU und CSU noch ihre Wunden lecken und sich darüber klar zu werden versuchen, wie umfassend der Neuanfang sowohl personell als auch inhaltlich werden soll, sondieren heute in Berlin Grüne, FDP und SPD zum zweiten Mal im Dreierformat. Es geht um die Bildung einer Koalition. Die Beratungen haben um 9 Uhr begonnen und sollen 10 Stunden bis um 19 Uhr dauern. Durchhaltevermögen ist gefragt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Parteien in wichtigen Fragen auseinanderliegen, wie der Steuer- und Finanzpolitik. Und mit Olaf Scholz und Christian Lindner sitzen heute der derzeitige Finanzminister und sein möglicher Nachfolger am Verhandlungstisch. Lothar Lenz berichtet.
Ein Eintrag ins Geschichtsbuch ist Olaf Scholz schon sicher. Noch nie hat ein Bundesfinanzminister so viele Miese gemacht. 470 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden kostete die Corona-Pandemie den Bund insgesamt. Die Hilfen für Industrie und Handel, die Kurzarbeit, der Impfstoff, all das wurde auf Pump bezahlt. Auf die nächste Bundesregierung kommt jetzt also die Herkulesaufgabe zu, den Haushalt wieder in Ordnung zu bringen.
Die Kassenlage.
Schon im nächsten Jahr klafft im Bundeshaushalt ein Loch von 100 Milliarden Euro. Um das mit Krediten zu stopfen, muss die Schuldenbremse im Grundgesetz zum dritten Mal hintereinander ausgesetzt werden. Geld für irgendwelche neuen Projekte hat die nächste Bundesregierung erstmal keins, zumal die Corona-Schulden auch noch zurückgezahlt werden müssen. Und Steuererhöhungen hat die FDP zum Tabu erklärt. Was ginge, wäre zum Beispiel eine Anhebung der Lkw-Maut. Das würde Milliarden in die Kassen spülen und hätte auch einen Umwelteffekt, weil der Gütertransport auf der Straße teurer würde. Auch auf lange Sicht steht der Bundeshaushalt massiv unter Druck. Die Gesellschaft altert, dadurch steigt der Zuschussbedarf der Sozialversicherungen sprunghaft.
Die Schuldenbremse.
Ein verlockender Ausweg aus der prekären Haushaltssituation wäre es, die Schuldenbremse ganz aus der Verfassung zu streichen. Dann könnte der Bund sich unbegrenzt frisches Geld leihen, zum Beispiel um Investitionen in den Klimaschutz anzuschieben. Für eine Grundgesetzänderung braucht es allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und die bringt eine Ampelkoalition nicht zu Wege. Außerdem wollen SPD und FDP an der Schuldenbremse festhalten, denn Haushaltsdisziplin ist das Aushängeschild einer soliden Regierung. Die Grünen dagegen finden, dass Klimaschutz und Modernisierung nur über neue Kredite zu finanzieren sind. Sie dringen auf eine Investitionsklausel. Ausgaben für die Zukunft sollen nicht mehr mitzählen bei der Schuldenbremse.
Der Steuerstreit.
SPD und Grüne wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten und sich das Geld im Gegenzug von den Vermögenden und von Spitzenverdienern zurückholen. Auch da kommt Widerstand von der FDP. Höhere Steuersätze auf große Einkommen, sagt sie, träfen viele Unternehmen. Dass es eine Neuauflage der Vermögenssteuer gibt, ist unwahrscheinlich. Sie ist rechtlich kompliziert, weil es Ausnahmen für Betriebe geben muss und ihr Ertrag steht nicht dem Bund zu, sondern den Ländern. Natürlich könnte die neue Bundesregierung theoretisch auch die Mehrwertsteuer erhöhen. Dem Staat brächte das zusätzliche Milliarden. Die Wirtschaft würde es kaum belasten, aber vor allem für Haushalte mit kleinen Einkommen wäre eine höhere Mehrwertsteuer Gift. Steigen die Preise für Wohnen und Energie doch so schon.
Und wer wird Finanzminister?
Zwei Namen sind im Spiel. FDP-Chef Christian Lindner und der Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck haben beide Ambitionen auf das Amt. Der Posten ist prestigeträchtig und einflussreich. Ohne den Bundesfinanzminister kann kein anderes Kabinettsmitglied Geld ausgeben. Wenn Ministerinnen und Minister also von Investitionen schwärmen, von Fördertöpfen oder Modernisierungsvorhaben, dann holt sie der Bundesfinanzminister oft genug auf den Teppich zurück.
Die Knackpunkte bei den Sondierungsgesprächen, Informationen von Lothar Lenz. Die Bundestagswahl hat die politischen Gewichte deutlich verschoben. Das zeigt sich daran, dass Grüne und FDP bei diesen Sondierungen mit der SPD ausgesprochen selbstbewusst auftreten. Die Grünen sind inzwischen drittstärkste Fraktion, ein Status, den zuvor die AfD hatte. Die Partei musste bei der Bundestagswahl leichte Verluste hinnehmen und verliert jetzt wohl auch ihren Co-Bundesvorsitzenden Meuthen. Er will angeblich nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Kilian Pfeffer in Berlin, welche Bedeutung hat das für die Partei? Ist das ein Einschnitt?
Das hat für das sogenannte gemäßigte Lager innerhalb der AfD eine große Relevanz, und zwar besonders deswegen, weil niemand in Sicht ist, der in Jörg Meuthens Fußstapfen treten könnte, was den Einfluss und was die rhetorischen Fähigkeiten angeht. Auch wenn es da aus seinem Lager heißt, hier gibt es welche, die sich warm laufen. Man sieht das im Moment noch nicht, aber eine Rolle könnte zum Beispiel Joanna Kota spielen, die auch als Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf antreten wollte. In Sachen Ausstrahlung wird Jörg Meuthen schwer zu ersetzen sein. Er hat ja das Konzept der Selbstverharmlosung quasi perfektioniert. Wenn er auf der Bühne steht und spricht, dann gelingt es ihm harmlos und doch gebildet rüberzukommen, also als Aushängeschild der Professorenpartei, die AfD ja mal war. Und das war auch für viele ein Grund, der AfD doch ihre Stimme zu geben, obwohl Meuthen selbst alles andere als harmlose Gedanken hat und obwohl sich die AfD in einem ständigen Radikalisierungsprozess befindet. Für seine erklärten Feinde, also Björn Höcke und den ehemaligen Flügel, ist diese Ankündigung ein Sieg, denn Meuthen hat sich in den letzten anderthalb Jahren klar gegen sie positioniert. Björn Höcke hat Meuthen ja auch immer wieder als Feind genannt. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass nach diesen heftigen Kämpfen im AfD-Bundesvorstand Jörg Meuthen jetzt einfach so sang- und klanglos verschwindet. Ich halte es eher für denkbar, dass Meuthen schon versuchen wird, im Hintergrund eine Rolle zu spielen, also seinen Einfluss auf diese Weise geltend zu machen.
Der AfD-Co-Vorsitzende Meuthen will angeblich sich vom Parteivorsitz zurückziehen. Informationen von Kilian Pfeffer. Nach Österreich. Der österreichische Politiker Sebastian Kurz ist erst 35 Jahre alt und schon zum zweiten Mal Altkanzler. Vor seinem Rücktritt am Samstag wegen Korruptionsvorwürfen hatte er schon einmal in Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre sein Amt niedergelegt. Das klingt rekordverdächtig, und angesichts der Tatsache, dass Kurz weiter wichtige Ämter für sich beansprucht, den Vorsitz seiner konservativen ÖVP ebenso wie den Fraktionsvorsitz, kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass er von der politischen Bildfläche Österreichs verschwindet und zunächst zumindest als politischer Strippenzieher im Hintergrund agiert. Dafür spräche auch, dass mit Alexander Schallenberg ein Vertrauter von Kurz neuer Kanzler wird. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Wien.
Die Regierungskrise ist beendet, doch das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik ist nach Worten von Bundespräsident Alexander Van der Bellen massiv erschüttert worden. Er vereidigt den bisherigen Außenminister Alexander Schallenberg zum neuen Bundeskanzler, ebenfalls auch den Nachfolger Schallenbergs im Außenministerium, den 63-jährigen Berufsdiplomaten Michael Linard. Schallenberg will im Anschluss an seine Vereidigung am frühen Nachmittag eine erste Erklärung abgeben, wie es nach dem Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit der Koalitionsarbeit mit den Grünen weitergehen soll. In der Bevölkerung rufen die turbulenten Ereignisse der vergangenen Tage ein unterschiedliches Echo hervor.
Er sollte sich schämen und verschwinden, am besten das Land verlassen. Das ist doch eine einzige Peinlichkeit. Ich schäme mich für ihn und für Österreich. Wie steht Österreich da jetzt im Ausland durch den Herrn Kurz und seine Freunde?
Er ist jetzt zumindest einmal zur Seite getreten. Das ist auch ein guter Schritt. Aber ich finde, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung, weil es wurde noch nichts bewiesen von dem her.
Und welchen politischen Einfluss der neue Bundeskanzler Schallenberg haben werde?
Na, der wird nicht sehr viel zu sagen haben, nehme ich mal an. Das ist das Plakat, das jetzt vor dem Herrn Kurz steht.
Diese Einschätzung deckt sich mit den Vorbehalten, die die drei österreichischen Oppositionsparteien gegen die Personalrochade im Bundeskanzleramt hegen. Der SPÖ-Abgeordnete Kajan Kreiner erklärte heute Morgen im ORF-Radio, derzeit liefen noch Beratungen zwischen Sozialdemokraten, liberalen Neos und der rechten FPÖ darüber, ob sie auf der morgigen Sondersitzung im Nationalrat Misstrauensanträge gegen einzelne ÖVP-Regierungsmitglieder stellen würden.
Aber sind sich hier alle Oppositionsparteien einig, dass das ja am System Kurz nichts ändert? Er hat nach wie vor alle Fäden in der Hand. Und der designierte Bundeskanzler Schallenberg ist ja ein Teil dieses System Kurz.
Zudem kündigte Kreiner an, dass die Oppositionsparteien noch in diesem Monat einen neuen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einberufen würden, der sich mit der politischen Aufklärung der Korruptionsvorwürfe gegen den ehemaligen Kanzler und dessen Umfeld beschäftigen werde. Zu Wort meldete sich heute Morgen auch der frühere FPÖ-Vorsitzende und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Mai 2019 von allen Ämtern zurückgetreten war. Er verspüre keine Genugtuung, dass Sebastian Kurz nun nicht mehr Bundeskanzler sei. Die vergangenen Tage hätten allerdings gezeigt, so Strache, dass es ein Karma gebe. Den Rücktritt von Kurz nannte Strache Rücktritt, da dieser ja nicht von allen politischen Ämtern zurückgetreten sei.
Informationen von Clemens Fehrenkotte aus Wien. Ins Nachbarland Tschechien, auch dort steht möglicherweise ein politischer Umbruch an. Bei der Parlamentswahl hat der amtierende Ministerpräsident Babiš seine Mehrheit verloren. Er landete nur auf Platz 2. Vor seiner Partei liegt ein konservatives Dreierbündnis namens Spolu. Babiš' Niederlage kam nicht völlig unerwartet, weil einige Tage vor der Wahl bekannt wurde, dass er über Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen unter anderem eine Luxusimmobilie in Südfrankreich gekauft hat. Kompliziert wird die Situation auch deshalb, weil Staatspräsident Seemann, der den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, seit dem Wochenende auf der Intensivstation eines Militärkrankenhauses liegt. Seemann gilt als Vertrauter von Babiš. Die Lage ist also ausgesprochen problematisch, aus Prag berichtet Peter Lange.
Wie geht es weiter ohne Seemann, fragt heute nicht nur die Boulevardzeitung Blesk. Was er genau hat, wird nicht mitgeteilt. Ärztliche Schweigepflicht und Schutz der Privatsphäre werden beachtet. Nur so viel. Der Grund für seinen Krankenhausaufenthalt sind Komplikationen, die seine chronische Krankheit begleiten, wegen der er bei uns behandelt wird. So Miroslav Savoral, der Arzt von Seemann gestern. Heute Morgen teilt nun eine Sprecherin des Krankenhauses mit, dass der Präsident stabil sei. Seemanns Sprecher Jiří Ovčáček beeilte sich zu erklären, dass der Präsident immer noch amtsfähig sei. Er werde mit Informationen versorgt und verfolge die Berichterstattung in den Medien. Aber Ovčáček ist nicht die zuverlässigste Quelle, um es vorsichtig auszudrücken. An der Amtsfähigkeit von Miloš Seemann hängt schließlich eine Richtungsentscheidung, ob er nämlich seinen politischen Partner Andrej Babiš noch einmal mit der Regierungsbildung beauftragen kann. Angekündigt hatte der Präsident, dass er die stärkste Partei beauftragen wird, selbst wenn ein Oppositionsbündnis die Mehrheit hat. Stärkste Partei ist weiterhin die ANO von Babiš. Allerdings ist kein Partner in Sicht, mit dem es zur absoluten Mehrheit reichen würde. Damit kann Seemann für einige Monate die Regierung blockieren, für die es objektiv eine Mehrheit gibt, sagt der Politologe Tomáš Lebeda. Und es wäre nicht das erste Mal, denn im Prinzip respektiert er nicht die Mehrheit im Parlament. Die absolute Mehrheit der Mandate haben die 5 Parteien der demokratischen Opposition. Zusammengeschlossen in einem konservativen und einem eher linksliberalen Wahlbündnis. Sie wollen eine Koalition bilden und haben deshalb den Präsidenten aufgefordert, den Auftrag zur Regierungsbildung an ihren Spitzenkandidaten zu vergeben, an Peter Fiala, den Vorsitzenden der ODS, der auch sogleich den Anspruch der Fünfergruppe erhoben hat. Diese Parteien haben die Mehrheit der Mandate gewonnen und daher ihren Willen erklärt, die neue Regierung der Tschechischen Republik gemeinsam zu bilden. Wäre Miloš Seemann nicht mehr in der Lage, sein Amt auszuüben, dann würden die Karten neu gemischt, denn dann würden seine Kompetenzen auf den Präsidenten des Abgeordnetenhauses übergehen. Der müsste dann auch den Auftrag für die Regierungsbildung vergeben. Im Moment ist das noch Radek Vondráček von der ANO. Wenn aber das neue Abgeordnetenhaus zusammenkommt, wird höchstwahrscheinlich mit der neuen Mehrheit ein Kandidat oder eine Kandidatin der bisherigen Opposition gewählt. Peter Lange, Prag.
Das Artensterben hat dramatische Ausmaße angenommen. Die Umweltschutzorganisation WWF warnt schon vor dem größten Artensterben seit der Zeit der Dinosaurier. Der Naturschutzbund, kurz NABU, geht davon aus, dass jeden Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aussterben. Die Gründe dafür sind von Menschen gemacht, Klimawandel, Raubbau an der Natur, invasive Spezies, also Tiere oder Pflanzen, die aus anderen Regionen der Erde eingeschleppt werden und einheimische Arten verdrängen. Mit dieser globalen, mehr oder weniger schleichenden Entwicklung, die letztlich alle Menschen betrifft oder betreffen wird, befasst sich seit heute die Weltnaturschutzkonferenz, die weitgehend online und zentral aus der chinesischen Stadt Kunming abgehalten wird. Alice Thielson aus der SWR-Umweltredaktion berichtet.
Das Tempo des Artensterbens nimmt zu. Ein beispielloser Rückgang der Natur. Der jüngste Bericht der Wissenschaftler im Weltbiodiversitätsrat IPBES machte klare Aussagen. Und er listete auch die wichtigsten Ursachen für dieses Massensterben auf. Der deutsche Biologe Josef Settele war einer der Autoren.
Diese Wichtigkeit global fängt an mit der Änderung der Landnutzung. Das ist bislang die letzten 50 Jahre der Haupttreiber gewesen. Wir nennen das Treiber. Das zweite ist eine direkte Ausbeutung, also in Fischerei zum Beispiel. Das dritte ist schon Klimawandel, gefolgt von Umweltverschmutzung und dann noch invasive Arten.
Man kennt die Ursachen, man kennt die Auswirkungen, aber niemand tritt wirklich auf die Bremse. Die inzwischen fast 200 Vertragsstaaten, die das Übereinkommen über die biologische Vielfalt unterzeichnet haben, arbeiten an einem neuen internationalen Abkommen. Es soll im kommenden Frühjahr verabschiedet werden. In einem ersten Entwurf ist die Rede davon, dass 30% der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden sollen. Und es soll auch eine Zahl geben, wie viele zerstörte Ökosysteme wiederhergestellt werden müssen. Ein wichtiges Kapitel, meint Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut.
Denken Sie an die Moore. Wenn wir die Moore renaturieren, wiedervernässen und die Kohlenstoffspeicher sichern, haben wir etwas getan für den Klimaschutz, aber wir haben auch etwas getan für die spezielle Artenvielfalt und den Lebensraum Moor.
Die Zeit drängt. Die Wissenschaftler sprechen vom Beginn eines Massensterbens auf der Erde. In den letzten 10 Jahren haben die Vertragsstaaten der Artenschutzkonvention kaum Fortschritte gemacht. Mit dem ursprünglich ausgegebenen Ziel, den Verlust der biologischen Vielfalt schon bis 2020 zu stoppen, sind sie kläglich gescheitert. Was diese Woche beim ersten Teil der Weltnaturschutzkonferenz vorliegt, ist erstmal nur eine Kunming-Erklärung, die eher allgemein zu Maßnahmen auffordert. An der konkreten Strategie für die nächsten 10 Jahre wird bis zum zweiten Teil der Konferenz im April noch gearbeitet.
Informationen von Alice Thielson aus der SWR-Umweltredaktion. 12.27 Uhr. Wie jedes Jahr wird zum Abschluss der Nobelpreis bekanntgegeben. Heute noch der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben. Laura Koppenhofer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Wer bekommt ihn denn diesmal?
Ja, die Akademie in Stockholm hat die Namen erst kurz nach 12 bekannt gegeben. Dieses Jahr ist der Preis geteilt. Eine Hälfte geht an den kanadischen Ökonom David Card, einen Arbeitsmarkt- und Armutsforscher. Die andere Hälfte bekommt das US-amerikanische Forscherduo Josh Angrist und Guido Imbens, das stark vereinfacht wirtschaftliche Kausalzusammenhänge und auch den Arbeitsmarkt erforscht. Viel mehr wurde noch nicht gesagt bei der Bekanntgabe. Da werden wir im Laufe des Tages natürlich näher drauf eingehen können.
Schauen wir noch auf ein anderes Thema. Pünktlich zum Start der vertieften Sondierungsgespräche, über die wir in dieser Sendung auch schon berichtet haben, haben knapp 70 deutsche Unternehmen die künftige Bundesregierung aufgefordert, den Klimaschutz stärker und vor allem schneller voranzutreiben. Wer ist denn da alles dabei?
Ja, es ist eine prominente Liste. SAP, Adidas, Allianz, Otto Telekom, mehrere Energiekonzerne. Und die Forderung, bis 2030 sollen 70% des Strombedarfs aus Wind und Sonne gedeckt werden. Dafür müsse die bisherige Kapazität verdreifacht werden. Und quasi als Gegenleistung wollen die Unternehmen einen klareren Fahrplan. Und dazu gehört auch klarere Zusagen, wo die Unternehmen bei den Klimaschutzkosten entlastet werden.
Bisher war es ja in der Regel so, dass die Wirtschaft neue Umwelt- oder Sozialstandards erst eingeführt hat, wenn sie per Gesetz dazu gezwungen war. In diesem Appell dreht sich das geradezu um. Woher kommt dieser Sinneswandel oder scheinbare Sinneswandel?
Ja, also definitiv hat sich hier was geändert. Zwei prominente Beispiele. Audi hat sich ja konkret festgelegt, schon nach 2026 keine Verbrenner mehr zu bauen. Und Aldi will ab 2030 kein Billigfleisch mehr verkaufen. Klar ist aber auch, hier steckt sicher nicht nur purer Idealismus dahinter. Ich denke, das bedeutet, dass der Sinneswandel in der Gesellschaft, unter den Konsumenten in einem Maße stattgefunden hat, dass es eben selbst hochgradig kapitalistische Unternehmen wie Aldi profitabel erscheint, sich hier umzustellen. Und alle Parteien, außer vielleicht die AfD, hängen Klima- und Umweltschutz mittlerweile so hoch, dass eben auch die Wirtschaft das als unausweichlich sieht. Und dann ist es ja durchaus clever, nicht zu warten, bis die Gesetze fertig sind, sondern direkt mit Forderungen zu kommen und sie zu platzieren. Noch schnell der Blick auf den DAX. Der macht mit der Achterbahnfahrt weiter und steht aktuell bei 15.178 Punkten.